Liebe Gemeinde, es ist so, dass Gott seine Heiligen, seine Gläubigen prüft. Immer wieder. Und das auch in unterschiedlichen, sag ich mal, Stufen. Ist nicht jede Prüfung gleich hart. Heute haben wir Kapitel 3. Ich habe das sehr stark zusammengekürzt, weil wir sonst alleine schon durch die Textlesung sehr viel Zeit aufwenden. Und ich habe das so gemacht, damit das ein bisschen abwechslungsreich ist, dass die Lesungsstücke immer von Annette gelesen werden und ich dann die Predigtgedanken dazu sage.
Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König sandte zu den Fürsten, Statthaltern, Räten, Richtern, Schatzmeistern, Beamten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten. Da kamen sie alle zusammen und stellten sich vor dem Bild auf, das der König hatte aufrichten lassen. Und sein Herold rief laut: Es wird euch, Völkern, Nationen und Sprachen befohlen, dass ihr, wenn ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, niederfallen und das goldene Bild anbeten sollt, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als der Klang der Instrumente ertönte, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer zum König und sagten: Der König lebe ewig! Du, König, hast ein Gebot erlassen, dass alle niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten. Wer aber nicht, der sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da judäische Männer, die du über Ämter in Babel gesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese verachten dich, o König, sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen.
Nebukadnezar ist ein typisches Bild für den Menschen, wie er geworden ist durch den Sündenfall. Ein typisches Bild auch dafür, wie der Mensch handelt, der ein Sünder ist, ein Rebell gegen Gott ist. Denn wenn wir nochmal in das vorige Kapitel schauen, dann sehen wir, es endet damit, dass Nebukadnezar eigentlich niederfällt zu Füßen Daniels, weil Daniel getan hatte, was kein Mensch kann. Er hatte ihm den Traum gesagt, den Nebukadnezar geträumt hatte, ne? Konnte keiner seiner Magier, seiner Zeichendeuter, seiner Zauberer und Wahrsager. Und Daniel hatte gesagt, nur der lebendige Gott kann offenbaren, was in den Herzen der Menschen ist, was verborgen ist. Und da war es aufgeleuchtet bei Nebukadnezar. Er sagte: Mensch, es gibt einen lebendigen Gott. Und das spricht er aus. Aber dann lässt er hier dieses riesige Standbild errichten. Der Sünder handelt wieder besseres Wissen gegen Gott. Er hätte es besser wissen können. Denn Daniel hatte ihm ja diesen Traum gedeutet, wo Nebukadnezar von einem Standbild auch geträumt hatte, ne, einer großen Statue. Und was war das Ergebnis dieser Deutung? Diese große Statue stellt dar die Reiche dieser Welt, die Macht in dieser Welt menschlicher Reiche und Herrschaften. Die sind unterschiedlich herrlich. Manches ist Gold, manches Silber, nicht? Und furchtbar anzuschauen, diese Statue. Wir hatten davon gehört und drüber gesprochen. Und dann kommt ein Stein vom Himmel herab und zerstört diese Statue, zermalt sie zu Staub und sie wird nicht mehr gefunden. Daniel verkündigt Nebukadnezar: Alle Reiche dieser Welt sind vergänglich, sie werden vergehen. Das Reich des lebendigen Gottes kommt und bleibt. Was will der König da mit seiner großen Statue? Babylon war ein Vielvölkerstaat, viele Sprachen haben wir gehört, Nationen, es war ein multikulturelles Gebilde, eines der ersten wirklich großen Weltreiche. Und da war es vielleicht sein Anliegen, das Reich zu einen, in der Ebene Dura ein Riesenstandbild von weit her zu sehen, Herrlichkeit und Pracht, das ist ja beeindruckend, nicht? Das sind 30 Meter. Das ist so hoch wie die Pölziger Kirche, ein Standbild. Und golden. Die Quellen, die alten Quellen zeigen, dass das sehr realistisch ist, was das Buch Daniel hier berichtet. Nebukadnezar war sehr beeindruckt in Ägypten, hat ja die Ägypter besiegt, da hat er das gesehen, die großen Obelisken, die großen Standbilder. Da will er einen Punkt schaffen, eine gemeinsame Religion. Er lässt allen ihren eigenen Glauben, aber sie sollen eben auch dieses Standbild ehren, als Zeichen der Loyalität zum König Nebukadnezar. Wir wissen nicht, was das darstellte, vielleicht die meisten sind der Meinung wahrscheinlich den Gott Marduk. Da kommt ein weiterer Aspekt in der Bibel hier, der deutlich wird. Der Mensch, der Gottes sichtbare Gegenwart verloren hat, durch den Sündenfall, nicht? Das sagt so diese schlichte Kindergeschichte eigentlich. Gott schickt sie aus dem Garten Eden. Sie verlieren die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Wir sehen Gott nicht. Der Mensch ist aber angelegt in der Schöpfung als Gegenüber zu Gott. Das heißt, der Mensch hat instinktiv das ständige Verlangen, etwas Sichtbares zu haben, wohin er sich ausrichtet. Und das wird auch in allen Religionen deutlich. Und das wird auch deutlich im Katholizismus, wenn man immer irgendwie was braucht, bildhaft, nicht? Man will ein Bild, da werden Kerzen angemacht. Warum? Das Bilderverbot ist so klar. Gott sagt, ihr sollt kein Bild machen. Weder von dem, nicht nur von Gott nicht, sondern auch nicht von dem, was im Himmel und was unter der Erde ist, also im Totenreich. Wir sollen gar nichts bildlich darstellen. Das ist eigentlich auch schon in dieser Kirche hier ein Abweichen. Wir verehren einen unsichtbaren Gott, der aber da ist durch seinen Geist. Das ist die Herausforderung des Glaubens, dass wir nicht an sichtbaren Dingen kleben. Und der Schöpfer, der eigentliche Garant ist für Segen, für Frieden, für Einheit unter den Menschen, den haben wir verloren. Und deswegen müssen alle Weltreiche dieser Welt in der Geschichte immer versuchen, eine religiöse Legitimation zu haben, nicht? Durch die Religion wird es geeint. Durch die Religion wird die Macht erhalten. Und dann sagt man, du kannst deinen Gott haben, du kannst deinen Gott haben. Aber gemeinsam haben wir auch einen. Und wehe, wer da nicht mitmacht. Anmaßend hat Nebukadnezar hier den Platz Gottes beansprucht. Das ist das Wesen und die ständige Saat der Sünde, die so beginnt. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 lesen wir das. Die Schlange sagt zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Und dieser Gedanke, sich auf den Platz Gottes zu setzen und keine Herrschaft über sich anzuerkennen, steckt in der Menschheit drin. Nebukadnezar hatte deswegen aus der Traumdeutung Daniels nur das Angenehme gehört, als Daniel diese Statue ihm ausdeutet. Ne? Und da beginnt er ja so, du, o König, bist das goldene Haupt. Und man hat den Eindruck, weiter hat Nebukadnezar gar nicht mehr gehört. Es hat ihm sehr gefallen. Es ist die Ursünde und Wurzelsünde der Stolz, die Sünde auch durch die Luzifer zum Satan wurde, wie die christliche Tradition mit der jüdischen auslegt. Deswegen ist große Vorsicht geboten, wenn wir gelobt worden werden und gute Worte hören. Das ist immer sehr gefährlich. Ich habe das auch in der letzten Woche wieder gedacht, als der Kirchenältestentag hier war. Wir haben viele gute Dinge gesagt. Wir haben sehr deutlich gesagt, wie viel uns das Gebet wichtig ist im geistlichen Rat und trotzdem, es haftet immer so eine Spur an, wir haben hier ein gutes Konzept gemacht, eine gute Gemeindearbeit und wenn die Leute das dann bezeugen und ich habe auch einige noch Anrufe wieder bekommen, ach, der Hang ist so groß, dass man dann sich doch irgendwie was einbildet, anstatt zu sagen, nein, was wir an Segen haben in Pölzig, haben wir alleine und alleine und alleine durch Gottes Gnade. Und zwar auf der Grundlage Christi, der für uns gestorben und auferstanden ist, unsere Sünden vergeben hat. Den verkündigen wir, nichts anderes. Und da ist Segen. Und das ist der einzige Grund. Ich möchte aber noch deutlich machen, wenn der Sünder von Gott ein klares Zeichen bekommt, und das hatte Nebukadnezar bekommen, zweimal. Er hatte hier vier Leute in der Ausbildung, die haben gesagt, wir essen deine Speisen nicht, wir bleiben Gott treu, nicht? Was war das Ergebnis? Sie waren fit, gesund und weise. Da durften sie das dann beibehalten. Waren ihrem Gott treu. Nebukadnezar hat gesehen, es schadet ihnen nicht, Gott treu zu sein. Er hatte ein Zeichen von Gott bekommen. Er bekommt ein deutlicheres Zeichen, in dem Daniel alleine imstande ist, durch die Gnade Gottes ihm seinen Traum anzusagen. Und die Deutung. Aber Nebukadnezar bekehrte sich nicht. Der sagt zwar auch, der Gott Daniels und so, das ist der größte Gott und so. Ja, es ist ein Wort gewesen, es war ein Lippenbekenntnis. Er bekehrt sich nicht und akzeptiert die Herrschaft dieses Gottes über seinem Leben nicht. Denn sonst hätte er nicht diese Statue jetzt aufstellen können. Ne? Wir merken also, er hat sich nicht bekehrt. Ein Sünder, der sich nicht bekehrt und Gott unterordnen will, bei dem wird die Gottlosigkeit schlimmer werden und die Opposition gegen Gott wird immer weitere Ausmaße annehmen. Nicht? Jetzt hat er sich dazu verstiegen, hier jetzt das ganze Reich einen zu wollen in einem Götzendienst und die Gewissen und Herzen aller Menschen zu beherrschen. Darum geht's ja nicht. Wenn er sagt, ihr müsst alle hier niederfallen, heißt das, ich regiere bis in deine privaten, persönlichen Glaubensüberzeugungen hinein. Da gibt's keinen Freiraum, sondern alle haben zu machen, was ich sage. Die Hofbeamten und Würdenträger machen alle mit und sie sind ein typisches Bild für die Welt als Ganzes, die Welt, in der wir leben, die Gesellschaft, wie die menschliche Gesellschaft tickt, weil sie alle so bereitwillig mitmachen. Und ich glaube, nicht nur aus Furcht machen sie bereitwillig mit. Man könnte ja sagen, gut, der König ist sehr streng, ne? Er sagt also, wer hier nicht mitmacht, der wird in den Ofen geworfen. Na ja, da macht man natürlich mit. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. 1933 hat Dietrich Bonhoeffer in einer Radioansprache eine ganz interessante Darlegung gemacht über den Führerkult. Er hat dargelegt, wie das eigentlich funktioniert mit so einem Führer. Und im Grunde genommen, im Kern, sagt er, die Menschen, die Massen haben immer Sehnsüchte nach Größe und nach Bedeutung. Und der Führer gibt ihnen das, er spiegelt ihnen das vor. Und die Massen finden in ihrem Führer das, was sie eigentlich von Herzen begehren. Und deswegen jubeln sie ihm zu. Ganz vereinfacht mal gesagt. Sie projizieren alle ihre Sehnsüchte hinein. Und dafür bringt man sogar auch Opfer, nicht? Und so ist das auch in Babylon. Sie sind alle bereitwillig, sich diesem Standbild zu neigen, weil die Größe und Herrlichkeit Babylons lässt doch keinen unbeeindruckt, nicht? Und da beugt man sich sogar auch vor Tyrannen. Und so ist die Welt. Die Welt, in der wir leben, ihr könnt das mal beobachten und auswerten, ob es wahr ist, was ich sage. Die Welt, in der wir leben, beugt sich immer lieber vor anderen Menschen als vor dem lebendigen Gott. Egal, wo man hinguckt in der Gesellschaft, guck mal, was los ist in den Stadien. Wie die Leute da außer Rand und Band sind, wie die Wahnsinnigen und eine Stimmung da. Für den lebendigen Gott jubeln die Massen nicht so. Abgesehen mal davon, dass einen solchen Zirkus wahrscheinlich auch der lebendige Gott gar nicht haben wollte, weil da nur die Psyche gekitzelt wird. Nicht? Es geht aber um Nüchternheit. Der Apostel Paulus sagt im Neuen Testament immer wieder, werdet nüchtern und nicht einfach mitgerissen durch irgendwie so einen Trubel. Nüchternheit. In den riesengroßen Konzerten, was wird da Ehre gegeben den Leuten? Nicht? Und es viele... Die wissen auch ganz genau, dass sie dem Teufel ehren. Es gibt immer mehr T-Shirts auch mit entsprechenden Aufdrucken von Rockbands, vor allen Dingen im Heavy-Metal-Bereich und so. Und da wird dann auch die in der Bibel schon offenbarte Zahl, die eigentlich für den Antichristen, für das Widergöttliche steht, ne, 666, wird da ganz bewusst verwendet. Die Leute sind außer Rand und Band. Wir hören mal, wie die Geschichte weitergeht. Ich möchte nur das nochmal ans Ende stellen. Nebukadnezar als Einzelner ist ein typisches Sinnbild für den Sünder und seine Hofbeamten, die hier alle mitmachen, ein Sinnbild für die Welt, in der wir leben. Im Originaltext wird mehrfach gesagt, was das alles für Ämter sind. Nicht Beamte, Würdenträger, Räte, Stadträte und so weiter. Also eine ganze Liste und die kommt in dem Text 3 oder 4 Mal vor. Es ist fast ermüdend zu lesen. Aber natürlich ist das auch beabsichtigt, weil es nochmal hervorhebt, wie einsam, wie unglaublich einsam die Gläubigen dann dastehen, nicht? Da machen die alle mit. Und es sind 3 Leute, die sagen, wir machen nicht mit. Das ist unfassbar schwierig. Das machen doch alle. Die sind doch nicht alle dumm. Ach, es ist doch nur eine kleine Geste, nicht? Eine kleine Geste der Loyalität zum König, der uns ja immerhin in unsere Ämter gebracht hat. Also da will man sich nicht verweigern. Machen alle, die große Masse, die große Mehrheit. Stehst du dann da alleine und sagst, ich aber mach's nicht? Das ist schwer. Wir hören mal, wie es weitergeht.
Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und Nebukadnezar sprach zu ihnen: Wie? Wollt ihr meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Klang der Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte.
In Wahrheit ist es so, dass Nebukadnezar sich selbst ganz gehörig mit diesem Standbild identifiziert. Auch wenn er sagt, das ist mein Gott, nicht? Aber eigentlich sitzt er selber schon fast auf dem Stuhl Gottes. Denn er sagt, lasst mal sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. Nebukadnezar sagt, es gibt keinen Gott, der aus meiner Hand erretten kann. Das heißt, ich bin der Größte, ich bin der Größte. Das ist der Mensch, diese Menschheit ist so besoffen von ihrer Größe. Und es werden die Stimmen auch immer lauter, die Stimmen des Atheismus, die alles bestimmen wollen und die nach ihrer Vernunft Politik und Gesellschaft gestalten wollen, werden immer lauter. Der Internationale Transhumanistenverband sagt das ganz klar, die jüdisch-christlichen Denkweisen müssen abgeschafft werden, alles weg. Am besten gar keine Religion, nicht? Die Religion, die Gottesverehrung ist die Wurzel allen Übels und insbesondere der christliche Glaube muss weg. Die Stimmen werden immer lauter, zu sagen, wir gestalten eine Gesellschaft ohne Gott, nur nach der menschlichen Vernunft. Interessanterweise steht in der Bibel, in den Prophetien, dass der Antichrist überhaupt gar keinen Gott ehren wird. Gar nicht. Den Gott seiner Väter nicht, gar keinen Gott, nur sich selbst. Nur sich selbst wird er verherrlichen. Und deswegen es ist eine Linie da aus dem Buch Daniel, Kapitel 3, hin zur Offenbarung 13, denn da lesen wir genau, dass am Ende der Zeit der Antichrist alle Völker und Nationen vereinen wird in einem gemeinsamen religiösen Dienst. Aber er wird nicht ein Bild machen von einem Gott, sondern der Antichrist wird ein Bild machen von sich selbst. Und alle müssen ihm Ehre geben und ihm Beifall zollen. Und wer nicht, der wird aussortiert aus der Gesellschaft, beseitigt. Halten wir das für möglich? Halten wir das für möglich in Europa, wo wir so zivilisiert sind, wo wir Demokratie haben, die jetzt immer hochgehalten wird? Jetzt werden Gesetze gemacht zum Schutz der Demokratie. Wisst ihr, wie diese Gesetze aussehen? Man denunziert andere, die den Staat ungebührlich kritisieren. Das erinnert mich nicht an die demokratische Gesellschaft, in der ich mal aufgewachsen bin. Das erinnert mich an ganz was anderes. Unter dem Vorwand, die Demokratie und unsere Lebensweise zu schützen, wird es hier immer mehr zugegriffen auf das, was wir zu denken, zu sagen und zu meinen haben. Die freiheitliche Gesellschaft, die wir hier schützen. Am Hindukusch haben wir die geschützt, in der Ukraine müssen wir die jetzt schützen. Unsere Werte, gegen die AfD müssen wir das alles schützen, gegen jeden, der anders abweicht, müssen wir das schützen. Aber was macht diese Gesellschaft? Kriegt sie die Clans hier in den Griff, über 3000 kriminelle, mafiöse Clans, kriegen sie das in den Griff? Der Verfassungsschutz hätte da eine Menge Aufgaben. Er macht ganz andere Dinge als das. Den Menschenhandel, die Kinderprostitution, die in Deutschland blüht, kriegen wir das in den Griff? Kann der Verfassungsschutz da etwas machen? Nein, sie tun nichts. Und alle werden wir gezwungen, diesem System aber zuzustimmen und zu sagen, das ist ganz toll und alles andere ist schlecht. Die Vereinnahmung der Gewissen, die ist mitten im Gange schon. Ist mitten im Gange schon. Politik maßt sich an zu sagen, die Ermittlungen gegen unseren Bundeskanzler sind einzustellen. Da wird die Staatsanwältin angewiesen, einzustellen. Sowas kennt man aus Bananenrepubliken. Und jeder von uns weiß, dass hier kriminelle Dinge laufen, in aller Öffentlichkeit, die schämen sich noch nicht einmal mehr. Und wir werden eingeschworen darauf, dass dieses System gut und schützenswert ist. Und wer sagt jemand was anderes, nicht? Leute, das geht ganz schnell in Europa. Das geht ganz schnell. Und wisst ihr warum? Weil der Apostel Paulus recht hat. Der Apostel Paulus sagt, in den Kindern des Ungehorsams, das heißt in allen Menschen, die sich Gott nicht unterordnen, regiert der Geist des Antichristen. Heute schon. Paulus schreibt das ja vor fast 2000 Jahren, nicht? Und das gilt im Römischen Reich, ist dieser Geist lebendig, und das gilt für das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, ist dieser Geist lebendig, und überall ist dieser Geist lebendig, wo Menschen sich nicht Christus unterordnen wollen. Wer ordnet sich Christus unter in unserem Land? Von unseren Politikern, von unseren Medienleuten, von den Journalisten, von den Reportern, von denen die Zeitungen schreiben und so weiter. Leute, wenn die Gemeinde nicht langsam wach wird und sagt, wir nehmen unsere Informationen nicht mehr aus den Magazinen und aus den Nachrichten, sondern wir gucken wach in diese Welt und wir haben die Bibel, danach beurteilen wir, was hier geschieht, dann werden große Teile der Gemeinde Gottes, der Gemeinde Jesu einfach mitgerissen, und sie werden alles das auch bejubeln, was diese gottlose Gesellschaft uns vorgaukelt. Und das ist schon mitten im Gang. Das ist schon mitten im Gang. Diese drei Männer, die sich hier nicht beugen, die waren vorbereitet. Dann ist die Frage, wo stehst denn du? Bist du denn vorbereitet? Es ist noch ein ganz winzig kleiner Schritt in unserer Gesetzgebung. Dann heißt es, jeder darf glauben, was er will, aber keiner soll seinen Glauben einem anderen erzählen, um ihn dazu zu bekehren. Und dann? Würdest du dann zustimmen? Kann man doch machen, nicht? Man kann doch die Bürgerrechte daran knüpfen. Wir haben noch gar nicht so lange her, da haben sich Politiker hingestellt und gesagt, die Bürgerrechte werden daran geknüpft, ob Leute bereit sind, sich zu impfen. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist nur ein kleiner Schritt, ob man die Bürgerrechte, die Freiheitsrechte an irgendetwas knüpft. Ist doch scheißegal, was das ist. Jetzt liegen die RKI-Files offen. Wir sehen, es war viel Betrug. Es wird aber gar nicht geahndet. Jetzt werden Verbote erlassen, Gehsteigbelästigung. Man darf nicht mehr vor Abtreibungskliniken darauf hinweisen, dass hier ein Mensch getötet wird, nicht? Weil das die anderen belästigt. Einschränkungen der Freiheitsrechte. Wir sehen die an allen Stellen. Einschränkungen der Freiheitsrechte. Über die Antidiskriminierungsgesetze. Was ist eigentlich eine Hassrede? Das ist völlig schwammig. Das kann hergezogen werden. Und dann ist es Schluss mit der freien Meinungsäußerung. Und viele, mit denen ich spreche, die sagen, es geht schon los, wir haben schon wieder die Schere im Kopf. Man überlegt genau, was man sagt. Man sagt nicht mehr, was man denkt. Man überlegt genau, was man sagt und wie man formuliert, damit man ja nicht in irgendeine Ecke gehört. Ist das ein Zug, der uns deutlich zeigt, wo es hingeht? Leute, die Zeit ist nahe, die Zeit ist nahe. Offenbarung sagt es ganz klar, der Herr wird wiederkommen. Der wirkliche Herr, dem alle Menschen sich beugen müssen einmal. Aber er ist jetzt barmherzig und gnädig. Er gibt Zeit zur Umkehr. Er gibt Zeit, inne zu werden, was hier eigentlich läuft in dieser Welt. Dass wir ihn annehmen, den lebendigen Gott und Heiland, der nicht selbst herrlich gekommen ist, sondern der gekommen ist, Jesus, nicht? Als Diener hat sich gebeugt, hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, hat sein Leben hingegeben für dich. Wo willst du stehen, wenn diese Welt sagt, bekenne auch einen anderen Glauben? Wo willst du dann stehen? Und dann wird das vielleicht verknüpft, dann verliert man seine Krankenversicherung oder seinen Bürgerstatus, wenn man sagt, ich mache da nicht mit. Ich bin nicht bereit, darauf zu verzichten, meine Freiheit in Anspruch zu nehmen, meinen christlichen Glauben zu bezeugen, weil Christus es befohlen hat. Muslimen das zu bezeugen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist den Juden zu bezeugen, ist allen Menschen zu bezeugen, hat Christus uns befohlen, es ist sein Gebot, es hat nicht irgendjemand gesagt, Christus hat es gesagt, wir können es nicht einfach wegnehmen, aber wir werden das noch merken, dass wir in Bedrängnisse kommen. Wo stehst du denn dann, wenn all deine Rechte dann schwinden, wie Offenbarung 13 sagt, sie werden nicht kaufen können, nicht verkaufen können, außer sie nehmen die Zahl des Antichristen und geben ihm Ehre, dann können sie das alles tun. Heute doch technisch alles machbar. Ist doch alles einfach machen. Wir sehen es doch vor Augen. Seht ihr es vor Augen, dass wir der Zeit nahe sind? Die drei Männer waren vorbereitet. Sie hatten schon eine erste Prüfung bestanden und gesagt, wir machen uns nicht unrein mit den Speisen des Königs. Wir werden uns nicht verunreinigen. Wo steht die Gemeinde Jesu heute, die sagt, wir verunreinigen uns nicht mit dieser Welt? Es ist uns egal, was die Mehrheit macht. Und wenn die Mehrheit alles Mögliche toll findet. Wir machen es nicht, und ich sehe es, die christlichen Familien knicken alle ein und sagen nicht an der Grundschule, unser Kind macht nicht mit bei diesem Halloween-Projekt. Nö, das machen wir nicht. Da wollen wir nicht zu weit uns aus dem Fenster lehnen. Ist ja unangenehm. Wisst ihr, wem wir das überlassen? Wir überlassen das den Muslimen. Die sagen ganz klar, das gibt's nicht. Das machen wir nicht mit unseren Kindern. Wisst ihr, was Martin Luther gesagt hat, 1500 und? Wenn das christliche Abendland, er hat insbesondere an die Deutschen gesprochen, Christus nicht mehr hören will und das alles wegschmeißt, wie Psalm 2 sagt, lasst uns von uns werfen ihre Bande. Das ist ein prophetischer Psalm über diese Welt, wie sie sein wird am Ende, nicht? Lasst uns alle Bande weglegen, die Gott uns auferlegt, seine Gebote, seine Rechte, seine Maßstäbe, alles wegtun. Nicht Christus hören, nein. Wenn die Deutschen es nicht hören wollen und die Europäer, würde ich jetzt heute mal sagen, das ganze christliche Abendland, hat Luther gesagt, dann werden sie den Mohammed hören müssen. Und er wird es mit Gewalt schon durchsetzen. In Hamburg stehen Leute auf und sagen, wir fordern ein Kalifat. Im Kalifat wird alles gut. Und es gibt allen Ernstes Richter in Deutschland, die sagen, ach, so schlecht wäre die Lösung gar nicht. Merkt ihr, was hier läuft? Da wird nicht danach gefragt, ob du dich irgendwie züchtig anziehen willst oder nicht. Da kriegst du einfach das übergebraten, wie du dich zu kleiden hast. Christus stellt es dir frei. Wir können uns so kleiden oder so. Christus zwingt uns nicht. Aber die Bibel macht ganz klar, dass es eine Kleiderordnung gibt bei Gott. Gott sind die Kleider nicht egal. Wir hören, wie die Geschichte weitergeht.
Doch Schadrach, Meschach und Abednego antworteten Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Ofen, und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurden sie in ihren Kleidern, Mänteln, Hosen, Hüten gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen und fielen hinab, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer werfen lassen? Sie antworteten: Ja, König. Er erwiderte: Ich sehe aber vier Männer frei und unversehrt im Feuer umhergehen, und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und der König trat an den Ofen und rief: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten sie heraus aus dem Feuer, und die Fürsten, Würdenträger, Räte und Statthalter kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können und ihr Haar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen.
Der großartigste Satz in diesem Text ist hier: Wenn er es nicht tut, so wollen wir dennoch deinen Gott nicht ehren. Also wenn unser Gott nicht rettet, ne, wenn er uns nicht rettet, wollen wir trotzdem deinen Gott nicht ehren. Das ist sicherlich der Spitzensatz hier. Gott hat gerettet aus dem glühenden Ofen, ist übrigens eine sinnbildliche Rede, auch aus dem glühenden Ofen Ägypten, nicht, wo sie in Sklavenarbeit waren, hat Gott gerettet. So oft hat er sein Volk gerettet, aber nicht immer rettet der lebendige Gott. Heerscharen von Märtyrern in der Makkabäerzeit zum Beispiel sind hingeschlachtet worden, weil sie nicht bereit waren, den Geboten des Antiochos Epiphanes Folge zu leisten, sind sie ermordet worden. Auch die christliche Kirche hat Märtyrer ohne Ende, die das Danielbuch natürlich kannten und die erlebt haben immer und immer wieder, dass Gott nicht sie aus den römischen Arenen rettet, und sie sind trotzdem dort hineingegangen. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, eine solche Haltung, wie diese drei Leute haben, die wünsche ich mir sehr, dieses Rückgrat, dass sie sagen, wir verzichten darauf, dir das genauer darzulegen, König, nicht? Im Luthertext steht, es ist nicht nötig, dass wir dir antworten. Das klingt so ein bisschen wie eine Ohrfeige gegen Nebukadnezar, so ist das im Urtext nicht, sondern hier steht einfach, weil der König sie höflich anspricht, mit Namen sogar. Er gibt ihnen Gelegenheit, sich zu äußern, nochmal zu überlegen. Nicht? Das ist übrigens die schwierigste Anfechtung, wenn uns diese Welt begegnet und uns in irgendetwas hineinziehen will, was wir nicht tun sollen, und wenn sie dann aber sehr freundlich auf uns kommt und so, nicht? Komm, wir sind doch auf einer Ebene und überleg doch nochmal. Das ist schwierig dann. Und dann sind sie nicht unhöflich, sondern sie sagen einfach, König, wir verzichten darauf, unsere Sache genauer darzulegen. Wir haben nicht das Verlangen, uns jetzt hier zu erklären. Du sollst nur wissen, dass wir uns nicht beugen werden. Und ich wünschte mir, dass die Gemeinde Jesu, dass wir in dieser Knappheit und Kürze und Klarheit auf die Dinge reagieren, wenn uns diese Welt begegnet und in irgendwelche Diskussionen hineinführen will. Es ist auch nicht gut, Diskussionen zu führen. Wisst ihr, die erste Diskussion, von der berichtet wird, die hat Eva geführt mit der Schlange, und es war eine Katastrophe. Da fing der Untergang an, nicht? Sollte Gott gesagt haben, und ach ja, und dann fängt sie an und so und so, und da war es vorbei. Da hat sie auch ein bisschen dazu gedichtet, wir sollen die Frucht auch nicht anfassen und so, und hatte Gott gar nicht gesagt, stimmt gar nicht. Und so geht's peu à peu weg, und dann ist das Ende grausam. Und wir sehen es auch bei Jesus, dass er das ganz anders macht, als er vom Teufel versucht wird in der Wüste. Was sagt Jesus? Weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Aus. Wir brauchen doch nicht die Dinge darlegen einer Welt, die letzten Endes Gott doch gar nicht hören will. Wir machen so viele Kompromisse. Und dabei geht's für uns heute doch gar nicht um unser Leben. Es geht auch noch nicht mal jetzt im Moment um die Karriere, noch nicht. Diese drei Männer bezeugen vor aller Öffentlichkeit, was sie glauben. Und wir suchen uns immer irgendwie so ein Versteck. Wir sagen, ja, ich kann ja in meinem Herzen glauben, nicht? Ich kann ja in meinem Herzen, ist ja mein Glaube recht. Nee, das gibt's nicht. Die hätten nicht sagen können, in unserem Herzen ist der Glaube recht, und es ist doch nur ein winziger Moment, sich hier mal zu beugen, und dann geht doch alles weiter wie vorher. Nein, dieser eine Moment würde das gesamte Glaubenszeugnis dieser drei Männer zerstören. Denn das Glaubenszeugnis ist, wir glauben an den Schöpfer dieser Welt, den lebendigen Gott, der gesagt hat, ihr sollt euch kein Bild machen und keine anderen Götter ehren. Und wenn wir das auch nur in dieser Sekunde tun, ist das Zeugnis zerstört. Und deswegen gibt es das gar nicht, dass man sagen kann, Glaube ist Privatsache. Das hat der Preußenkönig Friedrich II. So erfunden. Der wird hoch geachtet, weil er ein Aufklärer war. Das ist vom Teufel. Glaube ist Privatsache. Ja, das hätte der Teufel gerne, dass alle schweigen und sagen, in unserem vier Kämmerlein, da kann ich doch glauben, was ich will. Nein, Christus hat gesagt, ihr sollt mich bezeugen vor der Welt. Die Welt muss das hören. Die Welt muss das hören und sehen, dass ein lebendiger Gott ist und dass alle Menschen ihm Rechenschaft schuldig sind. Und wenn wir das nicht sagen und durch unser Verhalten bezeugen, dann taugen wir nichts, dann sind wir nicht mehr Salz, das nicht salzt. Und Jesus sagt, dann wird's weggeworfen und zertreten. Das sind harte Worte, die Jesus sagt, nicht? Wenn das Salz nicht mehr salzt, dann ist es sinnlos geworden, dann schmeißt man es weg. Und in der Offenbarung sagt er der Gemeinde in Laodicea, ich denke, dass das die Gemeinde ist in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Christi. Laodicea, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Laos Dikere steckt da drin. Laos ist das Volk und Dikere heißt regieren. Das Volk regiert, jeder macht, was er will. Das ist die Gemeinde heutiger Tage. Lao. Wir machen alles, wir schwimmen mit der Gesellschaft, wir machen alles mit. Und dann sonntags sind wir ein bisschen fromm oder zu Hause beten, dann lesen die Losung. Aber wir stehen nicht wie diese drei Männer und sagen, das geht nicht. Und warum haben sie so einen Hass bekommen? Aus Neid vielleicht? Da dachten welche, wenn wir die drei beseitigen, werden Ämter frei. Das kann sein. Aber ich glaube, vor allen Dingen eins hat den Zorn der Leute hervorgerufen, dass nämlich diese drei deutlich machen. Es ist doch ein Wahnsinn, wenn Menschen sich beugen vor einer Statue, die sie selber errichtet haben. Das geht doch nicht. Sie machen der ganzen Mehrheit, die mitgespielt hat, ihre Sünde offenbar. Denn die Leute merken jetzt, wenn diese drei nicht bereit sind, sich zu beugen, obwohl sie mit ihrem Leben dafür bezahlen, dann bedeutet das, es ist eine schreckliche Sünde, einen solchen Gott anzubeten. Bis dahin waren sie alle wie betäubt durch das Spielen des Orchesters. Nicht? Musik hat so eine benebelnde Wirkung. Da waren sie wie benebelt mit dieser Musik und haben sie alle mitgemacht und alles schien gar nicht so schlimm zu sein. Auf einmal sind diese drei und die machen deutlich, es ist eine schreckliche Sünde, die hier geschieht. Indem sie bereit sind, sogar mit ihrem Leben zu bezahlen. Und da müssen die alle auf einmal wach werden und sagen, wenn das stimmt, dann sind wir alle bodenlose Sünder. Das ist schlimm, nicht? Und deswegen mussten die weg. Die drei mussten weg. Und so begegnet es allen aufrichtigen Kindern Gottes, wie Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern, von jedermann um meines Namens willen. Solange wir schweigen und unseren privaten Glauben haben, ist alles schön. Sobald wir reden, wird es schwierig. Dann schenke Gott uns durch seinen Geist, dass wir reden und nicht schweigen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.